Thank you. Just to give you an information before we continue, if someone didn't see these slides, there are printed versions at the desk, so you can have it. We are now continuing with the lecture by Sigrid Weigl. She's a literature and cultural studies scholar and the former director of the Center for Literary and Cultural Research in Berlin. She has worked on intellectual history, on Heine, Freud, Abi Warburg, Benjamin, Scholem, Arendt, etc., and the history of knowledge on the topics of heritage, genealogy, martyr, testimony, neuropsychoanalysis, memory, etc. Her publications include Walter Benjamin, Die Kreatur, das Heilige, die Bilder, Märtyrerporträts, Grammatologie der Bilder, Das Gesicht, 2017. In English, she published, among others, Body and Image Space, Rereading Walter Benjamin in 1996, and co-edited the essay collection Testimony Bearing Witness, Epistemology, Ethics, History and Culture, as well as Empathy, Epistemic Problems and Cultural Historical Perspective. The title of the lecture is Self-Translation Between Minor Literature, Bilingualism and Subsequence. The talk will be in German. Sigrid, please.
Thank you very much for your kind introduction. Starting with translation problems, the title... Also, excuse me, I have no slides. Yeah, okay. Excuse me. I'm talking on self-translation, and as far you know, this is a term for a translation produced by the author of the first text. But there is another meaning involved in self-translation. We can also read it as translating the self, and I'm dealing with the tension of these meanings. And the title actually in German is Zwischen kleiner Literatur, Deleuze Guattari, Bilingualism, Zweisprachigkeit und Nachträglichkeit, which is a Freudian term. Hard to translate. I mean, it's untranslatable. I try to translate it as posteriority. Subsequence is definitely wrong, but the Freudian terminology is a very serious example for the abyss of translation. And I will now talk in German, and you can follow the translation with the headphones. Ich werde meine Überlegungen in sechs Schritten, meine Argumente in sechs Schritten entwickeln. Erstens, das Unbehagen an der Selbstübersetzung, die Perspektive kleiner Literaturen. In dem Artikel Against Self-Translation vertrat der schottische Dichter, Übersetzer und Kritiker Christoph White 2002 die These, the practice of self-translation is never innocent. Wegen der rhetorischen Geste radikaler Negation against self-translation wurde sein Artikel als grundlegende Infragestellung der Selbstübersetzung rezipiert. Die genauere Lektüre zeigt aber, dass es vielmehr um das Problem der Selbstübersetzung aus der Perspektive kleiner Literaturen geht. Und zwar im Falle von White um Dichtung in schottisch-gälischer Sprache. Dem Autor geht es um die Gefahr der Marginalisierung der in einer Minderheitensprache geschriebenen Dichtung, gerade durch deren Selbstübersetzung in die Sprache der Mehrheit, in seinem Fall ins Englische. Deleuze Guattaris Theorie der kleinen Literatur geht ja von Kafkas Beobachtung einer unmöglichen Schreibposition aus, nämlich: Die Prager Juden hätten zwischen der Unmöglichkeit, nicht zu schreiben, der Unmöglichkeit, Deutsch zu schreiben und der Unmöglichkeit, anders zu schreiben, gelebt, so Kafka. Diese Problemlage stellt sich für den gälisch schreibenden Autor etwas anders dar, nämlich verschoben vom Schreiben zur Verbreitung. und damit vermittelt zur Frage der Übersetzung. Von den bei Deleuze-Guattari entwickelten Merkmalen von kleiner Literatur treffen hierfür vor allem zwei Merkmale zu, das zweite und dritte. Nämlich, in kleinen Literaturen ist alles politisch und darin gewinnt alles an kollektivem Wert. Whites Überlegungen verlaufen entlang zweier Argumente, einem sprachlich-poetischen und einem politischen, kulturpolitischen. Für ihn macht die Sprache des Gedichts das Wesentliche der Dichtung aus. Sie sei gleichsam der Inhalt der Lyrik. Insofern ist Selbstübersetzung für ihn an activity without content, voided of all the rich echoes and interchanges I have so far attributed to the practice of translation. In der Selbstübersetzung werde die Dichtung also, so White, ihres Wesentlichsten beraubt. Mit Walter Benjamins Hölderlin-Aufsatz könnte man dies als das Gedichtete bezeichnen. Whites politisches Argument bringt die Lage von Schriftstellern im Exil und die Frage politischer Abhängigkeit ins Spiel. Ich zitiere: If translation is about crossing barriers, contaminating one language with the experience and the rhythm of another, self-translation occurs in situations of exile or of crude subjugation, where one language is attempting to take the place of another. Die Selbstübersetzung, die gleichsam aus der Not der Minderheitensprache zur Notwendigkeit wird, um der Marginalisierung zu entgehen, bringt die Gefahr einer anderen, nämlich poetischen Marginalisierung hervor. Der poetische und der politische Aspekt des Problems verbinden sich bei White anhand des scheinbar unschuldigen Schriftbildes eines Buches, das für ihn zum Indikator einer hegemonialen Beziehung zwischen den Sprachen wird. Sein Beispiel ist ein zweisprachiger Gedichtband des gälisch schreibenden Dichters Sirle MacLean, in dem die englische Selbstübersetzung auf der rechten, der dominanten Leseseite gesetzt ist, während das Original nach links verdrängt sei. The author's own English versions, like grimly haunting doubles, from which his Gaelic poems no longer have any hope of being priced free, risks limiting and distorting the reception of his work. Selbstübersetzung, so lässt sich Whites Artikel resümieren, ist mitnichten unschuldig, weil sie stets auch in sprachpolitische Verhältnisse verwickelt ist. In der Theorie und Forschung zur Selbstübersetzung kommt hinzu, dass sie durch die je spezifischen, aber immer begrenzten Fremdsprachenkenntnisse der Wissenschaftler determiniert sind. Dass bisher der größte Teil entweder Übersetzungen aus dem Englischen oder ins Englische betrifft, ist Indikator des wachsenden Trends des Englischen zum globalen Idiom von Theorie und Forschung. Autoren, die in anderen Sprachen schreiben und übersetzen, tauchen selten in den Debatten zur Selbstübersetzung auf. 2. Die emblematische Figur des Translated Man. Eine systematischere Untersuchung der Selbstübersetzung hat größtenteils zu Beginn des 21. Jahrhunderts eingesetzt, als etwas verspätete Antwort auf die Zunahme zweisprachiger Autoren und der Literatur von Autoren, die in der Mehrheitssprache des Landes schreiben, in das sie emigriert sind oder im Exil leben. Seine Popularität und Bedeutung hat der Diskurs im Fahrwasser der Cultural Translation erlangt. Heute ist er deutlich von Konzepten des Postkolonialismus beeinflusst, insbesondere von der Idee hybrider Kulturen, Sprachen und Identitäten. Die existierende Forschung besteht aus einem intensiven theoretischen Diskurs und zahllosen Einzelstudien. Letztere nahezu ausschließlich im Feld der Literatur. Hier dominierten lange Zeit prominente Autoren der Moderne, allen voran das Dreigestirn der bekanntesten Selbstübersetzer Samuel Beckett, französisch-englisch, Wladimir Nabokov, russisch-englisch und Karen Blixen alias Isaac Dinesen, englisch-dänisch. Jüngst wendet sich das Interesse vermehrt zweisprachigen Autoren nicht-europäischer Herkunft zu, vor allen Dingen aus Afrika und Südamerika, oder Schriftstellern mit einer sogenannten Bindestrich-Identität. Studien zur Selbstübersetzung in Theorie und Wissenschaft sind bisher rar. Diese eröffneten allerdings die Chance, die Übertragung diskursiver Sprache mit derjenigen poetischer und narrativer Sprache zu vergleichen. Etwa diejenige von Argumenten mit der von Metaphern und auch die Rolle zu befragen, die die Sprache und Denkkultur der adressierten Leser, die Öffentlichkeitsstruktur und der literarische Markt dabei spielen. Die gegenwärtige Forschung zur Selbstübersetzung ist an der Schnittstelle zwischen dem Diskurs über Multikulturalismus, Migration, Postkolonialismus einerseits und der Etablierung der sogenannten Translatology verortet. Eine nicht unproblematische Position, aus der symptomatische Spannungen erwachsen. Einerseits die Tendenz zu der für akademische Disziplinen typischen Kanonisierung, zu sehen an den zahllosen Enzyklopädien, die inzwischen dazu erschienen sind. Andererseits eine emphatische Beziehung zum Paradigma der Zweisprachigkeit. Im Zentrum der ebenso metaphorischen wie programmatischen Terminologie steht das Ideal der Hybridität mit dem Effekt einer tendenziell romantisierenden Idealisierung. Die Schlüsselstellung nimmt darin der sogenannte Translated Man ein. Ausgestattet mit dem Vermögen einer Double Perspective oder einer Stereoscopic Vision, wie sie meines Wissens zuerst Salman Rushdie in seinem Roman Shame von 83 und im Essayband Imaginary Homeland von 92 für sich in Anspruch nimmt. Dort charakterisiert er die Generation, der er angehört, wie folgt: Having been born across the world, we are translated man. Eine Selbsttitulierung, die in der Folge zur emblematischen Figur des theoretischen Diskurses avanciert ist. Denn die Forschung folgt ihm hierin allzu gern. Hier nur ein beliebiges Beispiel aus einem Artikel von 2011. Translation, like metaphor, is a journey. It is the territory covered by the journey. A space between here and there, neither here nor there, moving in and out of language, culture and place, or rather across them. The translated man comes into a space of hybridity, disjunction, clevages and fissures, which is bridged over by translation and metaphor. Rushdie's condition of translated man implies self-translation. Im Bild eines buchstäblichen U-Topos, neither here nor there, wird Selbstübersetzung zur idealen Lösung, die Wunden des Exils bzw. der Trennung vom eigenen Ort, der eigenen Kultur und der Muttersprache zu heilen. War es zu Beginn der 1970er Jahre etwa für George Steiner noch selbstverständlich, seine Erörterungen zu Exil und Sprache unter den Titel exterritorial zu stellen, um das geografisch-kulturelle Displacement, die Verrückung, wenn nicht Vertreibung, zu betonen, so hat sich der Diskurs in der Folge der Globalisierung und unter dem Vorzeichen postkolonialer Theorie radikal verschoben. Dabei ist die Frage nach den je spezifisch historischen Bedingungen und der sprachpolitischen Übersetzungskonstellation hinter theoretischen Denkfiguren zurückgetreten. Und damit auch die Frage, auf welche Weise der Aufbruch der Autorin oder des Autors aus dem Herkunftsland der eigenen Sprache und Kultur sich jeweils motiviert und gestaltet. Während eine Person im Exil ihr Land zumeist unfreiwillig verlassen hat, verbinden sich mit dem Begriff der Migration oft Vorstellungen von Aufbruch, Mobilität und gesuchter Grenzüberschreitung, die einem autonomen, transnationalen Subjekt zugeschrieben werden. Als Effekt der Verschiebung vom Exil zur Migration kommt es zu einer Ermächtigung der Autorposition, wie imaginär oder phantasmatisch diese im Konkreten auch immer sein mag. Auch das Paradigma der Migration ist also nicht unschuldig. 3. Zweisprachigkeit und Rewriting. Im gleichen Zuge, in dem das Exil durch die Migration ersetzt wurde, ist das Paradigma des Bilingualismus dominant geworden. Obwohl Beispiele zweisprachiger Autoren auch in der Anfangsphase der Studien zur Selbstübersetzung eine wichtige Rolle spielten, ist eine signifikante Neubewertung zu verzeichnen. Am Anfang standen nicht Translated Man, sondern Alien Tongues. So der sprechende Titel von Elisabeth Claus de Beaujour, einflussreichem Buch über Bilingual Russian Writers of the First Emigration von 1989. Die ältere Forschung betrachtete die Selbstübersetzung häufig als schwierige Aufgabe, ja manchmal sogar als self-inflicted torture, die man am besten durch Schreiben in der zweiten Sprache vermeide, so Beaujour. Die Autorschaft in der Zweitsprache also als Ausweg aus der Tortur der Selbstübersetzung. Diese ganze Problematik wird in der jüngeren Forschung gleichsam umgangen, indem Zweisprachigkeit als Nonplusultra kultureller Übersetzung erscheint. Im Horizont der Zweisprachigkeit werden die betroffenen Sprachen aber oft in eine Konstellation der Gleichwertigkeit versetzt, womit im Umkehrschluss Abstand, Differenzen und etwaige Asymmetrien zwischen den Sprachen zurücktreten. Schon das Bi in Bilingualism unterstellt eine gleichartige Verfügung über zwei unterschiedliche Sprachen. Zu einer Gleichstellung der verschiedenen Sprachen kommt es in vermittelter Weise auch im Verständnis der Selbstübersetzung als Rewriting. Wie im gesamten Diskurs zur Selbstübersetzung gibt auch hier wieder Beckett den Idealfall ab. Beckett unterminiere den Unterschied zwischen Original und Übersetzung und so auch den zwischen Schreiben und Übersetzen, so Paul Saint-Pierre, während Brian Fitch von einer Reziprozität der beteiligten Sprachen spricht. Über den zweisprachigen Autor kommt somit eine Reformulierung der Selbstübersetzung als Rewriting ins Spiel mit der Tendenz zur Gleichstellung der Sprachen. An der Literatur von Yoko Tawada, eine Art zweisprachiges Laboratorium, zeigt sich hingegen, dass das unendliche Rewriting in der deutschen und japanischen Sprache gerade aus der Nicht-Reprozität seine besondere Kreativität gewinnt. Yoko Tawada, in einer piktografischen Lesekultur aufgewachsen, hat und in der Fremdsprache zu schreiben begonnen, hat dem Deutschen seine verborgenen, historisch verschwundenen Momente von Ähnlichkeit und Sprachmagie buchstäblich abgeguckt und zurückgewonnen. Und in einer Art Rückkopplung zeitigt dieser Blick seine Effekte auch in ihren dann japanisch geschriebenen Texten, indem sie mit der Heterogenität der zwei Schriftzeichen der japanischen Sprache, Kanji und Hiragana, operiert und die aus dem Chinesischen stammenden Piktogramme gleichsam dekonstruiert. Im theoretischen Diskurs dient die Idee des Rewriting nicht selten dem Motiv, den Begriff des Originals loszuwerden. So etwa in Susan Bessnets programmatischem Artikel The Self-Translator as Rewriter von 2013. The term self-translation is problematic, because it compels us to consider the problem of the existence of an original, another previously composed text from which the second text can claim its origin. Yet, many writers consider themselves as bilinguals and shift between languages. Hence, the binary notion of original translation appears simplistic and unhelpful. Dieser Artikel ist charakteristisch für die jüngere Theorie, in der Topoi wie Rewriting, Recreation, Reenactment oder auch Double Writing Process frühere Beschreibungen der Selbstübersetzung als zweites Original oder neues Original ersetzen. Im Zuge dessen schwindet aber offensichtlich das Bewusstsein für die Aufgabe des Übersetzens. Ich referiere hier natürlich auf Walter Benjamins berühmten Essay. So liest man im Eintrag Self-Translator in der Encyclopedia of Literal Translation into English von 2000 zum Beispiel. Normal translation, however, is the result of a two-stage process of reading, writing, whereas self-translation is a reenactment of the act of writing, which produced the original text. In other words, ordinary translation is a reproduction of a product, whereas self-translation is the repetition of a process. As other writers on the topic have said, the self-translation is really a rewriting. Wenn in dieser Abgrenzung die normale Übersetzung als bloße Reproduktion eines Produkts erscheint, evoziert das die Frage, welcher Übersetzungsbegriff dem Diskurs zur Selbstübersetzung, sei es explizit oder implizit, jeweils zugrunde liegt. Ein Indikator dafür ist der Begriff einer nur, ist der Begriff des Originals, der eine Art gespensterhaftes Dasein im Diskurs über Selbstübersetzung führt. 4. Die Fremdheit und innere Heterogenität der Sprachen. In Des Tours de Babel von 1985 bemerkt Derrida, dass Übersetzungstheorien an ihre Grenze stoßen, wenn sie lediglich von einer zur anderen Sprache wechseln und nicht die Möglichkeit der Sprachen bedenken, dass plus de deux, mehr als zwei, in einem Text involviert sein können. Doch sprachliche Pluralität und Vielfalt geht noch weit über diese Beobachtung hinaus, denn sie betrifft bereits jede einzelne Sprache. Sprachen sind kein, wir haben das schon gehört, kein stabiles, einheitliches oder homogenes Register, kein System von Worten und Regeln. Auf vielfältige Ursprünge zurückgehend eignet jeder Sprache ihre eigene Heterogenität und ihre vielfältigen exophonen Elemente. Nicht nur verweist das unterschiedliche Ausmaß interner Heterogenität auf die je spezifische Genese einzelner Sprachen, wie Theodor Adorno in seinem Essay »Die Wörter aus der Fremde« 1959 am Unterschied zwischen dem relativ früh homogenisierten Französisch und der eher spät vereinheitlichten deutschen Sprache gezeigt hat. Auch haben die einzelnen Elemente einer Sprache ihren je unterschiedlichen historischen Index. Sie haben zu tun mit der politischen Theologie von Übersetzung, über die Sie im Grunde genommen gesprochen haben. In der Übersetzung trifft die interne Fremdheit und Andersheit jeder Sprache auf die externe Fremdheit zwischen verschiedenen Sprachen. Abhängig vom historischen Index eines Textes impliziert dessen Übersetzung vielfältige Operationen. Übersetzungen zwischen Sprachen, Zeiten, Kulturen, Registern, Idiomen und vielem mehr. In der Selbstübersetzung vermischt sich der historische Index bestimmter Worte, Metaphern, rhetorischer Figuren, zudem mit dem subjektiven biografischen Konnotationen und führt im Ergebnis zu einer polyphonen Resonanz multipler Klangfarben, Referenzen und Bedeutungen. Walter Benjamin betrachtet Übersetzung insofern als irgendwie vorläufige Art, sich mit der Fremdheit der Sprachen auseinanderzusetzen. Die Fremdheit der Sprachen, der Sprache, die im Zentrum seines Essays die Aufgabe des Übersetzers steht, schließt sowohl Differenz als auch historischen Abstand ein. Die Fremdheit der anderen Sprache bringt gleichsam die verborgene Fremdheit der eigenen Sprache ans Licht, bringt sie zu Gehör. Oder je fremder man die Sprache anschaut, umso hintergründiger und vielschichtiger scheint sie zurückzuschauen. Übersetzung ermöglicht in dieser Perspektive eine Art Aktivierung verborgener oder auch latenter Bedeutung des Originals durch die fremde Sprache oder auch in ihr, abhängig vom jeweiligen Ort des Übersetzers. Damit wird die Übersetzung zum Organon der historisch-kulturellen Eigenheit und Andersheit der involvierten Sprachen. Das ist es, was Benjamin meint, wenn er Rudolf Panwitz' Arbeit über die Übersetzung antiker griechischer Texte zitiert. Es ginge nicht darum, das Griechische zu verdeutschen, sondern das Deutsche zu vergriechischen. Theorien der Selbstübersetzung können an der Art und Weise gemessen werden, welche Stellung die Fremdheit und der jeweilige historische Index der beteiligten Sprachen darin einnehmen. Zwar ist der zeitliche Abstand zwischen Schreiben und Übersetzen dabei verhältnismäßig gering, weil beides innerhalb der Lebenszeit ein und desselben Autors geschieht, doch spielen die kulturellen, politischen und intellektuellen Ungleichzeitigkeiten, die das geografisch-sprachliche Displacement des Autors begleiten, eine gewichtige Rolle. Zudem birgt die Selbstübersetzung das Potenzial, auf dem Umweg über die andere Sprache die Augen für übersehene, verborgene Merkmale der einen Sprache zu öffnen, beziehungsweise die Ohren zu schärfen. Selbstübersetzung impliziert die Chance, die symptomatische Lektüre einzelner Elemente derjenigen Sprache zu schärfen, über die man oft allzu selbstverständlich verfügen zu können glaubt. Für zweisprachige Autoren, die den Eindruck haben, beide Sprachen in gleicher Weise zu beherrschen und wähnen, dass ihr Weg der Übersetzung frei von Stolpersteinen der Fremdheit sei, erfordert dies eine erhöhte Aufmerksamkeit. Zweisprachigkeit kann nämlich in dieser Hinsicht auch eine Falle sein. 5. Das Gespenst des Originals. Es mag banal klingen, ist aber grundlegend. Während die Begriffspaare Original-Übersetzung und Autor-Übersetzer die Reflexionen zur Übersetzung strukturieren, dreht sich bei der Selbstübersetzung alles um das Zusammen- oder Widerspiel zwischen Schreiben und Übersetzen. Zwischen Schreiben als primärer kreativer Tätigkeit, in der Gedanken, Erinnerungen und Fantasien zur Sprache kommen, Formulierungen generiert und verworfen werden, um andere Bilder, Worte und Argumente zu suchen und so fort. Und andererseits Übersetzen als Prozess des Rewriting oder nochmaligen Bearbeitens, des Präzisierens, Modifizierens, der Straffung, Verdichtung, Umschreibung und des Fortschreibens. Obwohl sich diese Arbeit im literarischen Schreiben anders gestaltet als in Wissenschaft und Theorie, ist für beide das Original kein Problem, während es für professionelle Übersetzer mit der Autorität der Autorschaft ausgestattet ist. Manche Studien zum Rewriting, wie etwa Fitschs Buch über den zweisprachigen Beckett, neigen dazu, den zuerst geschriebenen Text und die Übersetzung durch denselben Autor als bloße Varianten zu bewerten. Ebnen folglich die Differenz zwischen Schreiben und Selbstübersetzen ein. Bei Autoren, für die sich Erstsprache und Zweit- oder Fremdsprache unterscheiden, stehen beide Sprachen jedoch in einem asymmetrischen Verhältnis. Zudem macht es einen radikalen Unterschied, ob ein Text in der ersten Sprache geschrieben und in eine andere Sprache übertragen wird oder aber umgekehrt. Und selbst für Autoren, die zweisprachig aufwuchsen, sind die beiden Sprachen häufig kognitiv und emotional unterschiedlich besetzt, je nach den personalen und soziokulturellen Kontexten, in denen sie angeeignet wurden, insbesondere nach den Bezugspersonen und Gesprächspartnern. Und aller Genderkritik am Begriff der Muttersprache zum Trotz spielt die Sprache der leiblichen Mutter für das sprachliche Unbewusste eine enorm wichtige Rolle, weil die Stimme der Mutter während der pränatalen Entwicklung eine prägende Rolle hat. In deren Folge geht die Inkorporation des Sprachrhythmus, zum Beispiel dem Erlernen der syntaktischen Struktur und des Wortschatzes, stets voraus. Besonders interessant ist die Selbstübersetzung eines in der Fremdsprache geschriebenen Textes in die erste Sprache. Diese Praxis wird fälschlicherweise oft als Rückübersetzung verstanden. Eine Vorstellung, die einen hypothetisch existierenden, aber unsichtbaren Text unterstellt, der dem in der Fremd- oder Zweitsprache geschriebenen virtuell vorausgehe. Auf diese Weise wird das Original in eine unzugängliche Sphäre des Innen projiziert, wo es eine geisterhafte Existenz führt, als eine Art, und ich zitiere aus einem einschlägigen Aufsatz, inner language version of the original that preceded the writing process. Also ein hypothetisches Original, das der Generierung der Sprache vorausgehe. Dieser hypothetische Prätext tritt damit in die Position eines wahren Originals, womit der geschriebene Text in eine sekundäre Stellung verschoben wird, eine Art unechtes und entstelltes Original. Dessen Heilung erfolgt dann auf dem Umweg über die Selbstübersetzung in die Erstsprache des Autors, eine Art Repatriierung und Verwandlung in ein echtes Original, das immer schon in einem stummen präverbalen Zustand schlummerte in Erwartung seiner Erweckung. Sechstens und letztens, Übersetzung ohne Original. Im Unterschied dazu schlage ich vor, die Nachträglichkeit der Übersetzung, der Selbstübersetzung ernst zu nehmen und zum Ausgangspunkt einer anderen Theorie der Selbstübersetzung zu machen. Mit Bezug auf die Beschreibung des Traums als Übersetzung ohne Original in der Lacanschen Psychoanalyse lässt sich das Schreiben in der Fremdsprache nämlich präzise als Übersetzung ohne Original begreifen. Das heißt buchstäblich als anders schreiben bzw. schreiben in einer anderen Sprache. Im Unterschied zu der von Sigmund Freud diagnostizierten Kränkung des menschlichen Narzissmus durch die Einsicht, dass das Ich nicht Herr sei im eigenen Haus, erwächst diese Andersheit nicht aus dem eigenen Unbewussten. Sie rührt vielmehr aus dem sprachlichen Unbewussten, aus der nur relativen Vertrautheit mit den fremdsprachlichen Polysemien und Nuancen mit Konnotationen, Kontexten und Färbungen einzelner ihrer Worte, Formulierungen oder Wendungen, in denen ungeahnte Ober-, Unter- oder Zwischentöne mitschwingen. In einem solchen Fall ist die Selbstübersetzung in die Erstsprache nicht nur ein Rewriting, sondern auch ein Prozess des Durcharbeitens von Formulierungen, Metaphern und Begriffen, von Argumenten, Beispielen und Erklärungen. In Analogie zur Freud'schen Behandlungstechnik lässt sich diese Arbeit unter dem Motto Erinnern, Wiederholen, Durcharbeiten beschreiben. Während das Erinnern hier den früheren eigenen Ausdruckswunsch betrifft, der den vorliegenden früher fremdsprachig geschriebenen Text motiviert hat, ist die Jetztzeit durch den rezenten Ausdruckswunsch der aktuellen Übersetzungssituation geprägt, ähnlich wie in der analytischen Situation. Denn die Jetztzeit der Selbstübersetzung wirft ihr Licht auf den vorausgegangenen Schreibprozess des Andersschreibens. Selbstübersetzen bedeutet in diesem Falle Überschreiben eines selbst in der Fremdsprache geschriebenen Textes mit dem in der Erstsprache durchgearbeiteten Text. Das Ergebnis eines wiederholten Durcharbeitens, das die Arbeit der Selbstübersetzung dabei begleitet, steht diametral im Gegensatz zur Konstruktion eines präexistenten Originals. Vielmehr geht es um einen Prozess, in dem sich Nachträglichkeit als Chance des Über- oder Umarbeitens erweist. Die Selbstübersetzung als Überschreibung und Umschrift. Ein herausragendes Beispiel hierfür ist die zweisprachige politische Theorie von Hannah Arendt. Und tatsächlich hat die Analyse ihres Zweisprachenwerkes mich motiviert, mich überhaupt mit diesem Thema auseinanderzusetzen und die Theorie zu lesen, die mich dann im hohen Maße frustriert hat. Nachdem Hannah Arendt wenige Jahre nach Ankunft in den USA 1942 auf Englisch zu schreiben begonnen hatte, hat sie eine Schreibweise entwickelt, die man mit Walter Benjamin als Schwellenkunde beschreiben kann. Eben gerade nicht neither here nor there, sondern im Gegenteil, hier und dort. Im Wissen um die unterschiedlichen Sprachkulturen politischen Denkens im angloamerikanischen und im deutschen Idiom. Ihre Selbstübersetzungen sind Ergebnis der Reflexion über Übersetzbarkeit und Unübersetzbarkeit, auch über die Abgründe im Transfer zwischen verschiedenen Sprachen, zwischen Griechisch, Deutsch und Englisch, zwischen poetischer Sprache, philosophischer Reflexion und dem Idiom der politischen Theorie, zwischen antiken Begriffen, Metaphern und modernen Konzepten. Ein Produkt fortlaufenden Überschreibens, in dem die Differenzen zwischen ihren englischen und deutschen Texten, und die sind gewaltig zum Teil, als Echo der Buchstäblichkeit im Umgang mit Begriffen, Rhetorik und Metaphorik in der Theoriesprache gelesen werden können. Und sie hat dieses Echo genannt »The poetry in the back of my mind«.